You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you got to say?
Hallo und herzlich willkommen zu den Antifa-Nachrichten für den 1. Dezember. Wir blicken heute auf eine Bewegung, die sich naturverbunden gibt, aber vor allem durch Esoterik, verschwörungsideologische Inhalte und Wissenschaftsfeindlichkeit auffällt. Die rechte Anastasia-Bewegung. Neben diesem Exkurs gibt es wie jede Woche Veranstaltungshinweise, wir erinnern an Opfer rechter Gewalt und gleich kommen wir zu den Kurzmeldungen. Gutes Informieren wünsche ich euch hier in den Antifa-News. Erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's! In Leipzig wurde am vergangenen Samstag eine rechte Compact-Demonstration blockiert. An der Demonstration des rechten Compact-Magazins und ihres Betreibers Jürgen Elsässer haben sich laut Angaben der Polizei etwa 1000 Neonazis beteiligt. Angemeldet waren 15.000. Die Demonstration unter dem Motto Amigo Home sollte der Höhepunkt des heißen Herbstes werden. Die Mobilisierung zur Demonstration lief bereits seit Wochen. Nach wenigen hundert Metern wurden die Neonazis jedoch durch eine antifaschistische Sitzblockade aufgehalten. Das Aktionsnetzwerk Leipzig-Platz konnte mehrere hundert Menschen zu einer Sterndemonstration mobilisieren. Aus den Demonstrationen heraus kam es zu mehreren Sitzblockaden auf der Route der Neonazis. Bei einer Sitzblockade kam es nach Angaben der Polizei zu einem Zwischenfall mit einem Autofahrer. Der Autofahrer habe versucht, die Versammlungsteilnehmenden zu umfahren. Die Ermittlungen stehen laut Polizei in diesem Fall noch am Anfang. Im Tagesverlauf kam es außerdem mehrmals zu Einschränkungen der Pressefreiheit rund um die Demonstration. Nicht nur, dass die Polizei den Schutz der anwesenden JournalistInnen nicht gewähren konnte, teilweise behinderten diese sogar aktiv die Arbeit der Presse. Im Prozess gegen zwei mutmaßliche HausbesetzerInnen der Ludwigstraße 71 in Leipzig wurden in der vergangenen Woche Urteile gesprochen. Das meldet das Leipziger Magazin Kreuzer Online. Demnach fand vergangene Woche der zweite und letzte Verhandlungstag im Prozess zur Hausbesetzung der Ludwigstraße 71 im Leipziger Osten statt. Zwei mutmaßliche BesetzerInnen waren wegen Hausfriedensbruch angeklagt. Sie wurden nach der Räumung vor zwei Jahren in der Nähe des Hauses von der Polizei aufgegriffen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die beiden Angeklagten an der Hausbesetzung beteiligt waren. Von beiden seien entsprechende DNA-Spuren im Haus gesichert worden. Zur Räumung war das Haus jedoch leer. Die VerteidigerInnen der Anklage plädierten deshalb für einen Freispruch, da sie einen Hausfriedensbruch als nicht erwiesen ansehen, schließlich sei das Haus offen und leer gewesen. Außerdem habe sich der Eigentümer nicht um das Haus gekümmert. Trotzdem verurteilte das Gericht die beiden Angeklagten. Sie wurden zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen in Höhe von 14 Euro verurteilt. Das noch immer leerstehende Haus in der Ludwigstraße 71 im Leipziger Osten wurde im August vor zwei Jahren besetzt. Nach knapp zwei Wochen wurde das Haus geräumt. Wir bleiben beim Gericht, blicken jetzt jedoch nach Erfurt. Der Prozess gegen mutmaßlich rechte Schläger aus Erfurt-Herrenberg ist angelaufen. Dieser startete am Mittwoch am Landgericht Erfurt. Vor zwei Jahren wurden im Erfurter Stadtteil Herrenberg drei Männer aus Guinea vor einem Neonazi-Treff angegriffen und teils lebensgefährlich verletzt. Nun startete verspätet der Prozess gegen die Tatverdächtigen. Ihnen wird zweimal gemeinschaftlich begangene schwere Körperverletzung sowie einmal der Versuch einer schweren Körperverletzung vorgeworfen. Zum Prozessauftakt erhob nun auch ein Angeklagter selbst Vorwürfe gegen die Betroffenen. An die Tat nach selbst konnte sich der Angeklagte aber nur noch sehr lückenhaft erinnern. Das Öffentlichwerden des Angriffs machte 2020 auch die völkisch-nationalistische Hegemonie im Erfurter Stadtteil Herrenberg zum Thema. Zahlreiche rechte Gruppierungen lassen sich dort finden, oft auch mit personellen Überschneidungen. Vor allem die neue Stärke versammelt viele der rechten AkteurInnen vor Ort. Der Prozess könnte nun ein Zeichen setzen für die Betroffenen und gegen rechte Hetze. Zivilgesellschaftliche Initiativen wie die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus Thüringen und die Initiative Schwarzer Menschen in Thüringen bezweifeln dies jedoch. Zu oft seien in der Vergangenheit bereits nur milde Urteile gegen Neonazis gefallen. Mit einem Urteil im Prozess gegen die mutmaßlichen Schläger aus Erfurt-Herrenberg ist wahrscheinlich erst im nächsten Jahr zu rechnen. Bis jetzt sind noch 10 weitere Prozesstage angesetzt. Wir nutzen die heutige Ausgabe der Antifa-News, um ein bestimmtes rechtsesoterisches Netzwerk genauer unter die Lupe zu nehmen. Die sogenannte Anastasia-Bewegung, vielleicht ist sie einigen auch schon ein Begriff, ruft dazu auf, völkische Siedlungen im ländlichen Raum zu gründen. Die Idee dazu stammt aus der 10-bändigen Romanreihe »Die klingenden Zedern Russlands« von Wladimir Mikre. Für ein besseres Leben, so die Ideologie, sollen Familien sich auf dem Land selbst versorgen, völkisch-nationalistische Weltanschauung inklusive. Die Bewegung verstrickt dabei Esoterik mit antisemitischen Verschwörungsmythen und rassistischen Narrativen. Die AnhängerInnen sind oft gut an die rechte Szene vor Ort angebunden oder selbst Teil davon. Doch was für eine Rolle spielt die Anastasia-Bewegung jetzt tatsächlich in Deutschland? Wie ist aus einer russischen Romanreihe ein rechtsesoterisches Netzwerk geworden? Um das zu ergründen, fangen wir am besten ganz von vorne an, nämlich als die Anastasia-Bewegung ihren Anfang nahm.
Entstanden ist die Anastasia-Bewegung ja durch eine Buchreihe von einem russischen Autoren, Wladimir Maigret. Der hat Mitte der 90er Jahre in Russland den ersten Band auf den Markt gebracht und ab 1999 gab es dann auch deutsche Übersetzungen von den Büchern. Und parallel zu dieser Buchreihe hat sich diese Bewegung so nach und nach und langsam entwickelt. Also man kann sagen, so ab 2000 ging es in Deutschland los.
Sagt der Journalist Silvio Duwe beim Deutschlandfunk Nova 2019 in der Sendung Grünstreifen. Er recherchiert schon seit längerem zu der Anastasia-Bewegung, unter anderem für das ARD-Magazin Kontraste. Auf die Bücher, auf die sich die Anastasia-Bewegung bezieht, wird jetzt noch näher eingegangen. In der Sendung Akademie Engelsburg wird im zweiten Teil skizziert, wie die Person Anastasia im Roman ausgestaltet ist.
Die grobe Handlung der Bücher besteht darin, dass der Autor schildert, wie er selbst, Wladimir Maigret, in der Taiga die deutlich jüngere, blonde, schöne Anastasia kennenlernt. Neben einer romantischen Beziehung beschreiben die Bücher in erster Linie Anastasias Weltsicht. Während sie zu Beginn so wirkt, als würde sie die Taiga nicht verlassen, wo sie vermeintlich im Einklang mit der Natur lebt, macht sie in späteren Büchern durchaus auch Ausflüge in die Welt des Autors, in der Zivilisation. Die Bücher sind maßgeblich davon geprägt, dass sie so erzählt sind, als seien die Begegnungen real und als habe sich darüber dann eine Debatte in Wissenschaft und Gesellschaft um Anastasias Existenz und ihre Thesen entwickelt, die dann wiederum in folgenden Büchern aufgegriffen wird.
Völkische und rechtsterroristische Werte und Weltbilder kennzeichnen die Bücher und so übernimmt sie die Anastasia-Bewegung, wie Anna Vers von der Amandeo-Antonio-Stiftung beschreibt.
Die Weltanschauung in den Büchern bedient sich da verschiedenen Religionen, Spiritualitäten und esoterischen Bildern. Das ist eine krude Mischung aus unterschiedlichen Bewegungen und Strömungen.
Anna Vers argumentiert weiter, dass die Bewegung auf einem antidemokratischen und schwarz-weißen Weltbild beruht. Es wird unter anderem von dunklen Mächten und dunklen Kräften gesprochen. Dies bietet Anknüpfpunkte für Verschwörungsmythen und der Rückzug aus der feindlichen Welt ist der Rückzug auf das Land.
Auf das Land mit der Gründung eines Familienlandsitzes. Das ist 1 Hektar Land, soll das sein, auf dem man Selbstversorgung betreibt. Dieses Stück Land mit seiner Familie sozusagen eng verwurzelt, über die Generationen aufbaut und verfestigt und dort dann eben ein naturnahes, spirituelles Leben nach den Anastasia-Büchern da leben soll.
Mit der Gründung von Familienlandsitzen gehen ja auch weitere Dinge einher, unter anderem eigene Schulen.
Also in den Anastasia-Büchern wird von einer von der Schetinin-Schule in Russland geschrieben. Das ist oder beziehungsweise war. Also diese Schule ist vor wenigen Jahren wurde die geschlossen. Aber diese Schule war eben eine internatsähnliche Einrichtung, wo Kinder das ganze Jahr über gelebt haben. Und was das Pädagogische anging, ist das wohl mehr als fragwürdig. Also die Schule, ein wichtiger Aspekt in dieser Schule war, eine militärische Ausbildung zu bekommen. Also es wird von militärischen Übungen berichtet, die dort stattfanden. Kinder im kleinsten Alter mussten kriegerische Situationen üben und erproben.
Sagt Anna Vers von der Amandeo-Antonio-Stiftung in einem Interview mit Radio Dreieckland. Das alles ist in einem hohen Maße problematisch, wie der Journalist Silvio Duwe beschreibt.
Also ich halte es für sehr gefährlich tatsächlich. Es sind nicht alles Nazis und harte Rassisten und Antisemiten in der Bewegung. Das ist es nicht. Aber die Bewegung ist genau diese Mischszene, wo Nazis, Antisemiten, Rassisten, Identitäre und Menschen, die einfach nur als Aussteiger einen alternativen Lebensweg finden, wo diese Menschen zusammenkommen. Das ermöglicht einmal den Rechten, sich natürlich hinter den anderen ein Stück weit zu verstecken, ja, und das Ganze als harmlos wirken zu lassen. Gleichzeitig nutzen die Rechten aber auch diese Bewegung, um bisher unpolitische Leute zu politisieren. Und da sehe ich eine große Gefahr dahinter, weil das eben in einem sehr harmlosen Gewand kommt und von vielen auch gar nicht auf den ersten Blick erkannt wird, was da eigentlich passiert.
Die Bewegung hat in Deutschland ca. 17 Standorte, an denen sie siedeln. In Brandenburg liegt der Ort Grabow bei Blumenthal. Seit mehreren Jahren ist dort die Anastasia-Bewegung aktiv. Christoph Reichter sprach in einer Reportage für den Bayerischen Rundfunk über die Anastasia-Bewegung mit einer Anwohnerin aus dem Ort Grabow. Um sie zu schützen, wurde sie in dem Gespräch Karin genannt.
Wir haben Leute, die haben Angst. Wir haben Leute, die sagen, so schlimm sind sie ja gar nicht. Und wir haben Leute, die sagen, Vorsicht, macht mal eure Augen auf und guckt mal genauer hin.
Die Situation in Grabow, sagt Karin noch, lege sich auf die Seele der Menschen. Während sie erzählt, schiebt sie immer wieder ihre blonden Haare aus dem Gesicht. Ihre Stirn hat sie in tiefe Runzeln gelegt.
Spinner, dachte ich zum Anfang, aber sie haben ja sich schon ganz klar zu erkennen gegeben, dass sie nicht einfach nur Ökospinner sind. Nach außen hin wird halt immer präsentiert, wir wollen hier nur unsere Bio-Kartoffeln anbauen und nachhaltig leben, sage ich jetzt mal, der neue Trend.
Ist aber nicht so.
Nein.
Beschreibt Karin, eine Anwohnerin aus dem Ort Grabow bei Blumenthal. Und der Journalist Silvio Duve recherchiert schon seit Jahren zu der Anastasia-Bewegung. Und im Gespräch mit Deutschlandfunk Nova 2019 beschreibt er die Situation in Grabow wie folgt.
Der Familienlandsitz in Grabow ist im Moment noch keine zusammenhängende Fläche. Das ist hier mal ein Grundstück und da mal ein Grundstück im Ort und das wächst dann so nach und nach zusammen. Die Leute da sehen aus wie ja sehr altertümlich gekleidet. Die Männer tragen Korthosen und so derbe Leinenklamotten. Die Frauen sind in langen Röcken unterwegs und haben lange Haare, teilweise Zöpfe. Genau, also es sieht sehr, sehr deutsch altertümlich aus.
Das war ein Beitrag über das rechtsesoterische Anastasia-Netzwerk. Seit den 90ern existieren in Deutschland inzwischen 17 Siedlungsprojekte, die sich auf die Anastasia-Bewegung berufen. Worum es dabei genau geht, das habt ihr gerade gehört. Mehr Informationen, kritische Einordnungen und Beobachtungen der Bewegung findet ihr im Netz, beispielsweise beim Aktionsbündnis Brandenburg oder in zahlreichen antifaschistischen Infoportalen wie dem antifaschistischen Infoblatt. In den Antifa-News erinnern wir an dieser Stelle an die Opfer rechter Gewalt. Wir erinnern an Amadeo Antonio Chiova. Amadeo Antonio Chiova wird in der Nacht vom 24. auf den 25. November 1990 vor einem Gasthof in Eberswalde angegriffen. In der Nacht zog ein Mob aus etwa 60 Neonazis, die Jagd auf schwarze Menschen machten, zum Hüttengasthof. Die Neonazis brüllten Parolen, von der Polizei ungestört. Einige Neonazis verletzten Amadeo Antonio so schwer, dass er 11 Tage lang im Koma liegt und schließlich seinen Verletzungen erliegt. Nur 6 der Täter werden angeklagt und schließlich zu Jugendstrafen von 4 Jahren Haft bzw. Bewährung verurteilt. Die Tat wird nicht als Mord behandelt. Amadeo Antonio wird von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Eckart Rütz. Eckart Rütz wurde in der Nacht vom 24. auf den 25. November 2000 sterbend vom Notarzt aufgefunden. Er wurde vor der Mensa in Greifswald von 3 Neonazis mit Baumstützfehlen geschlagen und mit Tritten traktiert. Das geschah mit einer Unterbrechung. Die Täter kehren in derselben Nacht zum Verletzten zurück und treten erneut auf Eckart Rütz ein. Als Motiv gab einer der Täter in der späteren Gerichtsverhandlung an, dass der wohnungslose Eckart Rütz, Zitat, dem deutschen Steuerzahler auf der Tasche gelegen hätte. Die 3 Neonazis wurden zu 7 bis 10 Jahren Haft verurteilt. Eckart Rütz ist als Opfer rechter Gewalt staatlich anerkannt. Wir erinnern an Tim Meyer. Der 20-jährige Tim Meyer wird am 26. November 2005 in Bad Buchau in Baden-Württemberg von einem Neonazi erstochen. Der Tat gingen rassistische Anfeindungen und eine Rangelei voraus. Später findet die Polizei in der Wohnung des Haupttäters Hakenkreuzfahnen und vor Gericht kommt seine extrem rechte Gesinnung zur Sprache. Der Neonazi wird wegen Totschlags zu 10 Jahren Haft verurteilt. Trotz dieses Urteils wird Tim Meyer nicht in der offiziellen Statistik der Todesopfer rechter Gewalt aufgezählt. Wir erinnern an Gerd Himstedt. In der Nacht zum 1. Dezember 1991 verletzt eine Gruppe junger Neonazis Gerd Himstedt durch massive Tritte und Schläge, unter anderem mit Baseballschlägern. 2 Tage darauf stirbt Gerd Himstedt an den Folgen des Angriffs in Hohensälchow in Brandenburg. Als Motiv wird angegeben, Himstedt habe in der Gaststätte einen Geldautomaten gestohlen. Für diese Behauptung habe man ihm einen Denkzettel verpassen wollen. Der Haupttäter wird zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. In diesem Urteil sind weitere Strafen einbezogen. Der Haupttäter war auch am tödlichen Angriff auf Amadeo Antonio ein Jahr zuvor und einem Fall von Körperverletzung beteiligt. Die anderen Täter erhalten Bewährungsstrafen zwischen 6 Monate und 1 Jahr und 4 Monaten. Gerd Himstedt wird erst seit 2015 von der Bundesregierung als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Zum Abschluss der Antifa-Nachrichten jetzt hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Die antifaschistische Wochenendplanung, die könnte diese Woche in Zwickau beginnen. Für Freitagnachmittag kündigt dort die AfD eine Demonstration an. In Zwickau sollen dann unter anderem der Faschist Björn Höcke sowie Jörg Urban sprechen. Gegen die erwarteten rund 1000 rechten DemonstrantInnen ist antifaschistischer Gegenprotest angekündigt. Unter dem Motto »Alles zusammen gegen den Faschismus, Björn Höcke und der AfD den Tag vermiesen« soll so ein Zeichen gegen die rechte Hetze der AfD gesetzt werden. Aus Leipzig gibt es auch eine gemeinsame Anreise, die sich gegen 16.30 Uhr am Hauptbahnhof trifft. Von Zwickau geht es dann nach Leipzig. Dort findet ebenfalls am Freitag, den 2. Dezember, die Veranstaltung »Kohle gegen Kohle – Repressionskosten für Ende Gelände 2019 wegtanzen« statt. Da dem Staat der Kampf für Klimagerechtigkeit nicht passt, laufen aktuell Gerichtsverfahren gegen AktivistInnen, JournalistInnen und parlamentarische BeobachterInnen. Deshalb heißt es am 2.12. vom Prozess zur Party. Es wird gemeinsam gefeiert und dadurch Geld gesammelt, um die Prozesskosten von Ende-Gelände-AktivistInnen zu decken. Dafür gibt es ein Programm mit Live-Acts und DJs. Von Hits zu Techno ist für alle was dabei. Die Veranstaltung beginnt am Freitag um 21 Uhr in Reutnitz, wahrscheinlich im Atari. Und für alle, die ihr Wochenende lieber gemütlich auf der Couch verbringen, kommt hier jetzt noch nicht ganz ein Veranstaltungshinweis, aber ein digitaler Tipp, eine Idee, wie es leichter wird, sich mit Initiativen zu vernetzen. Denn es gibt zwar viele Menschen, die sich in Initiativen engagieren, allerdings muss man erst einmal wissen, welche Anlaufstellen es überhaupt gibt und was diese überhaupt machen. In Berlin ist das INI-Radar an den Start gegangen, das bei dieser Vernetzung helfen soll. Wie die Idee zum INI-Radar entstanden ist und warum das eine wertvolle Ergänzung zu vorhandenen Infrastrukturen ist, erzählt uns jetzt Lino von INI-Radar.org.
Wie du auch schon meintest, gibt es wahnsinnig viele Angebote der gegenseitigen Unterstützung in Berlin, zu denen wir auch unterschiedliche Berührungspunkte haben, aber auch festgestellt haben, die Übersichtlichkeit und auch Vernetzung untereinander, daran mangelt es irgendwie oft. Das finden wir irgendwie schade, weil wir die gegenseitige Hilfe als wichtiges Mittel sehen, um irgendwie mit der aktuellen Gesellschaft und deren Probleme quasi umzugehen, was wir auch vor allem wieder in Krisenzeiten sehen. Wir sehen darin aber auch eine wichtige Grundlage für eine bessere Gesellschaft und auch auf dem Weg dorthin, um Auskunft konkreten Bedürfnissen auch ein kollektives Aufbegehren zu entwickeln und hatten deshalb mit diesen Überlegungen uns mit Initiativen, also solchen Initiativen, die auch ähnliche Ansätze haben, 2020 getroffen und besprochen, wie wir quasi deren Arbeit unterstützen können. Und dabei ist die Idee entstanden, so eine Infrastruktur, so ein Tool zu schaffen, mit dem man quasi die Sichtbarkeit und die Möglichkeiten zur Vernetzung stärkt. Und dann haben wir das genau jetzt 2 Jahre lang entwickelt und sind jetzt vor kurzem online gegangen mit der allerersten Version.
In Berlin gibt es mit dem Stressfaktor bereits eine bekannte Seite, in der Termine von linken Bewegungen und Initiativen eingetragen werden können. So können Interessierte sich auf den neuesten Stand halten, was Demos und Aktionen angeht. Also quasi wie ein Terminkalender. Hinter INI-Radar steckt jedoch eine andere Intention. Was den Unterschied zwischen INI-Radar und Stressfaktor ausmacht und für wen es sich lohnt, auf iniradar.org zu gehen, das bringt uns ebenfalls Lino vom INI-Radar näher.
Wir sind kein Eventkalender sozusagen, wie der Stressfaktor es ist. Und wir haben auch einen ganz klaren Fokus auf Angeboten, die in bestimmten Problemen oder Notsituationen quasi helfen. INI-Radar ist trotzdem sehr breit aufgestellt, also von der Küfer über die Fahrradwerkstatt hin bis zur Sozialberatung und alles, was quasi in diesem Bereich fällt. Dort macht es sozusagen Sinn, auf INI-Radar nachzuschauen. Und für diesen Zweck quasi haben wir explizit, und das war auch ein langer Teil quasi, warum wir so lange entwickelt haben, wie können wir diese große Menge an Angeboten irgendwie durchsuchbar oder filterbar machen, und deswegen gibt es da eine sehr ausführliche Filterfunktion, die extra darauf zugeschnitten ist.
Und für alle, die iniradar.org unterstützen wollen, erklärt Lino jetzt noch, wie das möglich ist und was es vielleicht auch noch bräuchte, damit die Idee hinter dem Projekt weiter bestehen kann.
Ja, das Erste, was jetzt gerade konkret wichtig wäre, um das Projekt sozusagen zu unterstützen, ist das Eintragen von mehr Initiativen. Also wir haben initial, also als wir online gegangen sind, hatten wir 60 Initiativen eingetragen. Es gibt viel mehr. Es gibt eine Funktion auf der Website, wie man einfach Einträge vorschlagen kann. Das Formular ist nicht perfekt, aber auf jeden Fall kann das verwendet werden. Und das ist das, was gerade sozusagen erstmal das Dringendste ist. Gleichzeitig gibt es auch die Möglichkeit, bei der Übersetzung zu helfen. Da gibt es auch einen Link auf der Webseite oder uns einfach Geld zu spenden, damit wir so laufende Kosten zahlen können. Und wer in Berlin wohnt und sehr interessiert ist, kann sich auf jeden Fall auch direkt bei uns melden und vielleicht auch Teil des Kollektivs werden.
Das waren die Antifa-Nachrichten für den 1. Dezember. Bis zur nächsten Woche und bleibt stabil!